Es ist die größte Versammlung Delegierter, die es in einer der großen Volkswirtschaften gibt und wird weltweit viel beachtet. Etwa 3000 Delegierte kamen beim Nationalen Volkskongress in China zusammen. Wichtig ist dieser Kongress vor allem deshalb, weil dort das nationale Wachstumsziel bekannt gegeben wird. 5% sollen es in 2024 werden. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ein eher moderates Ziel. Vielleicht stellt sich aber auch in Chinas Wirtschaft langsam ein Ende des starken Wachstums ein. Schließlich sind die Infrastrukturprogramme nicht mehr so üppig bestückt wie in den vergangenen Jahren. Nicht bekannt gegeben wurde eine Zinssenkung seitens der EZB, auch wenn sich die Zeichen mehren, dass sie bald bevorstehen könnte. Die Märkte legten währenddessen eine kurze Verschnaufpause ein. Wie wichtig ist das Wachstumsziel Chinas für die Weltwirtschaft? Welche Herausforderungen hat China zu meistern? Und wie sicher sind die Zinssenkungen im Frühsommer? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 92. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 14. März 2024 und bei mir ist der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, Herr Kater.
Hallo.
Ja, anfangen müssen wir natürlich in dieser sehr aufsehenerregenden Woche mit dem Anlegerthema, denn der DAX, der jagt ja einen Rekord nach dem nächsten. Der hat ja mal eine ganz kurze Verschnaufpause Anfang dieser Woche eingelegt, aber die war wirklich nur ganz, ganz kurz. Und jetzt haben wir tatsächlich ja wieder die 18.000-Punkte-Marke heute Morgen nochmal gesehen. Was ist denn da los?
Ja, es scheint, als ob da gerade ein Feuerwerk abgebrannt wird an der Börse. Sie haben es gesagt, gestern über die 18.000, was wir heute Vormittag auch erstmal gehalten haben. Wobei man ja sagen muss, dass runde Zahlen an der Börse überhaupt nicht bedeutsam sind. Also sie beschäftigen natürlich irgendwie die Öffentlichkeit, aber die Börsianer, die richten sich nach den Wirtschaftsdaten und allenfalls höchstens noch nach technischen Marken, aber nicht nach solchen runden Jubiläen.
Also Sie meinen also, dass die 100. Folge unseres Podcasts auch nicht so wichtig ist?
Wird wahrscheinlich auch an der Börse jetzt nicht mit Kurssprüngen beantwortet werden. Ja, aber es ist natürlich stark nach oben gegangen. Nur man kann das Ganze auch mal aus einer anderen Warte aus sehen. Und zwar wird das dann schnell ganz nüchtern. Mitte 21 stand der DAX etwa so bei 15.500 Punkten. Wir sind heute bei 18. Das sind 16% mehr. In dieser Zeit, seit 2021, seit Mitte 2021, hatten wir eine kumulierte Inflation in Deutschland von 16%. Das heißt, in Kaufkraft begriffen, also real betrachtet, ist die Börse heute so viel wert wie vor 3 Jahren. Und das muss man ja vor dem Hintergrund sehen, dass die Weltwirtschaft in dieser Zeit real um 10% insgesamt zugelegt hat, also die Weltmärkte. Vor diesem Hintergrund relativiert sich das alles, was da gerade stattfindet und zeigt vor allen Dingen, ja, dass Aktien eben als Sachwerte erstmal ein guter Inflationsschutz sind. Wer sein Vermögen in Aktien angelegt hat, der hat diese große Welle an Inflation jetzt aus den letzten Jahren ganz gut abgewehrt, würde ich sagen.
Zumindest fürs Sparguthaben, sagen wir mal.
Für die Teile, die man eben langfristig in die Zukunft transportieren möchte. Und das sind bei jedem Haushalt schon eben gewisse Anteile des Vermögens. Klar, große, kleine Vermögen. Aber wer sein Geld eben ausschließlich auf dem Bankkonto hatte, der hat jetzt eben zweistelligen Prozentsätze an Werten verloren. Und da zeigt sich eben sehr schön der Charakter der Aktienmärkte. Das geht nicht immer 1:1, so wie wir das jetzt erlebt haben. Das ist aber ein schönes Beispiel. Naja gut, und der gesamtwirtschaftliche Hintergrund dieser Aktienhorst ist ja nicht nur in Europa so, sondern auch in den USA, ist schlichtweg einfach, dass die Weltwirtschaft sich wieder normalisiert. Nach den großen Turbulenzen aus den letzten 3-4 Jahren, die Lieferketten funktionieren jetzt wieder so wie vor Corona, die Inflation geht zurück und auch die Wirkung von den starken Zinsanstiegen, die nimmt jetzt wieder ab. Die Weltwirtschaft pendelt sich jetzt langsam wieder ein nach diesen Riesenschocks Und ja, und 3% jedes Jahr, stabiles Wachstum weltweit, das ist eben die Grundlage, auf denen die Unternehmen gut arbeiten können. Und zwar auch eben die deutschen Unternehmen, die DAX-Unternehmen, denn wir haben oft darauf hingewiesen, es sind weltweite Unternehmen, die an den Weltmärkten partizipieren. So, jetzt gibt es natürlich eine ganze Menge an Befürchtungen von Überhitzungen, von Vergleichen mit der New Economy Bubble, KI und so weiter und so fort. Und natürlich ist da auch ein bisschen was dran. Wir haben bestimmt einige Unternehmen, die das Ganze besonders antreiben und die dann auch jetzt schon wieder hoch bewertet sind. Aber man muss auch feststellen, dass seit zumindest Beginn diesen Jahres die Börsenentwicklung auch an Breite gewonnen hat. Es sind nicht mehr nur die berühmten Magnificent Seven oder Eight, die da die Börse treiben. Wir haben sicherlich auch im deutschen Index einige Schwergewichte, die das Ganze treiben. Aber so sind nun mal die Wellenbewegungen an den Aktienmärkten, dass es zu jeder Zeit natürlich bevorzugte Sektoren gibt und Bereiche in der Wirtschaft, wo die Musik lauter spielt. Wie das jetzt weitergeht, kommt darauf an, wie sich die Weltwirtschaft insgesamt weiterentwickelt. Also diese 3% sind zwar schön und gut, aber es war auch schon mal kräftiger. Und vor allen Dingen ist jetzt die Frage, wie die nächste Phase benannt werden kann. Also insbesondere, ob wir eben einen weltweiten neuen Konjunkturaufschwung bekommen ab 2025. Wenn das nämlich der Fall ist, dann werden auch die Unternehmen der zweiten Reihe, also die vielen Unternehmen, wo sich die Kurse eigentlich in den letzten Jahren wenig bewegt haben, die werden dann aufholen. Das gilt insbesondere für die Industrie. Die Industrie weltweit, die ja am Boden liegt, weil die Zinsen gestiegen sind, weil die Investitionsnachfrage nicht besonders läuft. Das würde sich in einem Aufschwung natürlich vollständig umdrehen und das würde viele, viele Unternehmen, die in den letzten 2-3 Jahren sogar eher noch an Aktienbewertung, also an Kursentwicklung verloren haben, auch wieder nach oben bringen. Ich selbst bin jetzt nicht so euphorisch, was die Weltkonjunktur angeht, aber eine gewisse Verbesserung erwarten wir ja auch im nächsten Jahr. Also insbesondere, Strich drunter, insbesondere ist das, was an den Börsen jetzt geschieht, verständlich und auch realistisch mit den auch mittlerweile als normal anzusehenden Seiteneffekten von neuen Technologien wie KI, dass es da eben Übertreibungen gibt. Da muss man eben in dem Einzelfall dann in einzelnen Unternehmen immer genau hinschauen. Und man muss natürlich auch wissen, klar, die Börse arbeitet nicht mit dem Lineal. Auf eine Phase von Kurssteigerung folgt immer eine Phase auch der Konsolidierung. Das könnte beispielsweise in diesem Jahr jetzt im Laufe des Jahres dann sich zeigen, dass die Notenbanken die Zinsen dann doch nicht so stark zurücknehmen können, wie das immer noch angenommen wird an der Börse. Und dann gibt es auch eben wieder die Konsolidierung, im Gegenteil, eine Konsolidierung auch von 10 oder 15% nach unten wäre aus technischer Sicht sogar die gesündeste Entwicklung, die man sich überhaupt vorstellen kann, damit eben dann auch wieder die rausgeschüttelt werden, die eben nur spekulativ dabei waren, um das Fundament zu setzen, dass die Kurse eben in dieser Höhe bleiben. Eins, was uns natürlich jetzt im Gespräch mit Anlegern, mit Kunden, Kundinnen begegnet, ist natürlich immer das Argument, jetzt sind Höchstkurse, jetzt kann man doch nicht Aktien kaufen. Also wer das Argument bringt, er kann jetzt keine Aktien aufbauen, weil jetzt gerade Höchststände gewesen sind, der verrät eigentlich, dass er auf den schnellen Gewinn aus ist und dass er damit an der Börse eigentlich nichts verloren hat. Denn auf 3-4 Jahre betrachtet, was ja die Mindestbetrachtungsdauer an der Börse ist, sind die Höchststände von heute schlichtweg die Normalkurse von morgen. Erst recht nach 5 Jahren oder nach 10 Jahren. Also ob wir gerade eine neue Phase, eine neue Wellenbewegung nach oben haben, die auch neue Höchststände mit sich bringt, hat mit der eigenen Entscheidung, Wertpapiere, insbesondere Aktien aufzunehmen ins Vermögen, nichts zu tun.
Wellenbewegung ist ein schönes Stichwort. Das erinnert mich nämlich an Wellenstreik. Das ist nämlich das nächste Aufregerthema der Woche, womit wir uns mal ganz kurz noch beschäftigen. Denn man kann es ja eigentlich schon gar nicht mehr hören. Wir hatten den Streik der Bahn, den Streik des Bodenpersonals, den Streik des Kabinenpersonals, den Streik der Sicherheitsleute an den Flughäfen. Jetzt haben wir hier in Frankfurt zumindest dieser Tage noch den Streik der Straßenbahnen und U-Bahnen. Also irgendwie so langsam fragt man sich doch mal, wo soll denn das alles enden? Und ist ist es nicht doch langsam so weit, dass es irgendwie die Wirtschaft auch tangiert? Denn gerade die Bahn oder auch der Flugverkehr, die können ja jetzt wieder irgendwie auch Einfluss auf die Lieferketten haben. Oder misst man dem ganzen Gestreike, was jetzt aktuell stattfindet, da ein bisschen zu viel Bedeutung zu? Und es trifft eigentlich hauptsächlich ja Pendler wie mich beispielsweise, der dann mal hier ins Studio fahren muss, irgendwie über Umwege, oder auch Touristen.
Naja, eine Erkenntnis ist ja aus den letzten Jahren, dass Wirtschaft und Wirtschaft sind ja immer die Menschen. Das sind die Menschen, die die Wirtschaft machen. Also dass die Menschen sehr, sehr flexibel sind und sich schnell anpassen können und mit vielen Schwierigkeiten auch umgehen können. Das ist auch sicherlich bei Streiks der Fall. Irgendwie geht's ja dann oder muss es gehen für die Bürobeschäftigten im Homeoffice in diesen Zeiten sowieso. Sieht man auch daran, dass so voll die Pendlerstraßen jetzt auch nicht sind. Aber natürlich bei allen anderen, und das sind auch sehr viele, die eben auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind, um einfach zum Job zu kommen, da liegen die Nerven blank. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Es geht ja nicht nur darum, dass die realen Lohneinbußen aus den letzten Jahren durch die Inflation wieder aufgeholt werden sollen. Das ist ja sogar wünschenswert, auch aus makroökonomischer Perspektive. Das ist die Situation, in der wir jetzt sind. Und erklärt auch, warum wir so viele Streiks haben. Also, dass wir jetzt eine Streikrepublik werden, wo das in den nächsten 10 Jahren nicht aufhört, das ist aus meiner Sicht nicht der Fall, sondern wir haben eben 16% an Inflationsentwicklung zu verkraften aus den letzten Jahren, und das muss eben einkommensmäßig aufgeholt werden, und dass das dabei zu Konflikten kommt, das ist zwangsläufig. Selbst in diesem Jahr ist auch, wenn man international vergleicht, die Anzahl der Streiktage also gesamtwirtschaftlich nicht so hoch wie in anderen Ländern. Da ist also noch Luft nach oben, wenn man beispielsweise nach Frankreich vergleicht. Aber es wird auch wieder mehr Ruhe einkehren, sobald diese Inflationsauswirkungen dann eben abgeklungen sind. Was interessant ist, finde ich, sind die Streikthemen zurzeit. Insbesondere das Thema Arbeitszeitverkürzung steht eben so hoch auf der Tagesordnung wie lange nicht mehr. Auf der einen Seite ist das ein riesiges Feld fürs Polemisieren. Für die einen erpresst jetzt die Lokgewerkschaft die Bahn und dann gleich das ganze Land mit für weniger Arbeit bei vollem Gehalt und das auch noch beim staatlichen Unternehmen, das kann ja nicht pleite gehen und so weiter und so fort. Und die Gewerkschaft weist natürlich auf die großen Belastungen in der Schichtarbeit hin, gerade bei der Bahn. Und dass das natürlich alles große Herausforderungen sind, die auch die Leute abhalten, davon den Job anzunehmen. Ich glaube, wie immer liegt die Wahrheit natürlich irgendwo in der Mitte. Auf der einen Seite sollten auch die Lokführer natürlich nicht zu schlechten Konditionen schuften müssen. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine rein rechnerische Sache, dass Arbeitszeitverkürzung in der Breite, das heißt, wenn es alle machen, den Fachkräftemangel erstmal verstärkt. Vielleicht, wie gesagt, nicht für eine Gewerkschaft, die sich als erste da durchsetzt, aber das hat ja dann Signalcharakter. Und wenn alle durch sind mit der Arbeitszeitverkürzung, dann haben wir eben wesentlich weniger Arbeitsstunden von Fachkräften. Da kann man sich dann nur noch attraktiver machen, wenn man dann die 3-Tage-Woche fordert. Das kann ja nicht so weitergehen. Das Ventil ist natürlich Produktivitätssteigerung. Das heißt also, dass diese Kostensteigerungen, die damit ja auch verbunden sind, für die Unternehmen dann dazu führen, dass Arbeitskräfte eben eingespart werden. Ob das bei der Bahn dazu kommt, dass die ICEs dann ohne Lokführer fahren, ich weiß es nicht. Aber es ist in jedem Fall eine sehr, sehr schwierige Entwicklung, die da auf die Unternehmen zukommt. Eigentlich sollte ja in solchen Zeiten auch gerade von Personalknappheit ja eigentlich die Wahlfreiheit im Vordergrund stehen. Also ob jemand viel oder wenig arbeitet, ihm selbst überlassen. Ja, die Attraktivität des Unternehmens, glaube ich, ist auch mit diesen Wahlmöglichkeiten ja eben gegeben. Vielleicht gibt es ja wirklich auch Leute, die Mehrschichten fahren wollen. Gut, wie immer das ausgeht. Wie gesagt, die Kostensteigerung durch die Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich werden im allerersten Schritt dann erstmal auf die Kunden umgelegt. Das heißt also, die nächste Preiserhöhung bei der Bahn wäre dann ja nur eine Frage der Zeit. Wenn es alle machen und es keine Produktivitätssteigerung gibt, dann kommt eben Inflation. das muss man auch ganz klar sehen. Das sind die Gefahren einer solchen Entwicklung.
Genau, da wären wir bei der berühmten Lohnpreisspirale wieder, ne, für die Inflation. Ja, schauen wir nochmal auf die EZB. Die streikt auch bisher so ein bisschen, zumindest was die Zinssenkungen angeht. Die sind nämlich bisher irgendwie nicht in Sicht. Und es scheint so, als hätten sie doch recht mit ihrer Annahme. Die haben sie ja schon eigentlich, glaube ich, letztes Jahr irgendwann geäußert, dass es erst so im Frühsommer, also im Juni, losgeht mit den Zinssenkungen. Zudem hat die EZB auch ihre Wachstumsprognose auf 2% gesenkt für 2025, also ein bisschen zurückgenommen. Und das nährt zumindest die Vermutung, dass es auch keine sehr schnellen Zinssenkungen geben dürfte, also dass das nicht in schneller Folge dann geschieht, das Ganze. Alles in allem also irgendwie ein bisschen Entschleunigung an der Zinsfront, oder?
Wir haben jetzt in der Vergangenheit diese extremen Marktschwankungen bei der Erwartung, wann geht's denn los mit den Zinsen, nicht mitgemacht und in der Tat eben eher konstant geblieben mit unserer makroökonomisch geprägten Einschätzung. Und da ging es dann eben erst Mitte diesen Jahres los. Und es gibt jetzt auch keine neuen Rauchzeichen aus den letzten Wochen. Wir haben Inflationsdaten in dieser Woche gehabt aus den USA und die machen aber auch nicht schlauer. Das erinnert so ein bisschen an so einen Skifahrer im Slalomwettbewerb, der so am Hang hankelt in seiner Abfahrt und das letzte Tor jetzt ziemlich gestreift hat, aber trotzdem durch ist. Das heißt also, die Zahlen waren wieder so, dass man sagen musste, naja, also einen deutlichen weiteren Inflationsrückgang und positive Überraschung kann man darauf jetzt nicht mehr ablesen von. Und die Struktur der Zahlen ist eben auch so, dass der weitere Inflationsrückgang nur noch eher Hoffnung ist als tatsächlich Datenfluss. Sei es drum. Also wenn, um im Bild zu bleiben, wenn die US-Inflation noch 3 Tore durchhält, also das sind die Inflationszahlen jetzt bis zum Juni, und es weiter eben einigermaßen bei Inflationseindämmung bleibt, dann ist dann erstmal die Ziellinie erreicht und dann gibt es zur Belohnung dann die erste Zinssenkung. Das gleiche gilt hier in Europa auch. Aber das kann sich mit jedem Inflationsdatum dann auch in der zweiten Jahreshälfte wieder ändern. Dann wird der Zinssenkungszug dann erstmal wieder angehalten. Das Ganze nennt man Fahren auf Sicht, wie die Notenbanken sagen. Und darauf müssen wir uns einstellen.
Wenn wir jetzt nochmal schauen, ich habe eben schon gesagt, die EZB hat so ein bisschen das Wachstumsziel für 2025 runtergenommen. In Deutschland ging es jetzt auch ein bisschen bergab beim berühmten BIP, also beim Bruttoinlandsprodukt. Da wird erwartet, dass das 0,25% zurückgeht im ersten Quartal 2024. Also weiterhin Schrumpfung angesagt in Deutschland. Wird das denn noch besser dieses Jahr oder müssen wir uns wieder auf so ein Stillstandsjahr plus minus null einrichten?
Die Stimmung bei den Unternehmen, wo man anekdotisch reinhört, ob das die Verbände sind oder ob das in den Geschäftsgebieten der Sparkassen dann die kleineren Unternehmen sind, die ist untertiefst nach wie vor in Deutschland. Da ist eine große Unzufriedenheit im Unternehmensbereich, dass Störfaktoren, die immer größer geworden sind, in der Politik nicht als solche gelten und es da eben keinerlei Anzeichen gibt, dass die Standortbedingungen wieder neu zu einem Ziel der Regierungspolitik wird. Das kann man nicht, vermag man nicht zu erkennen und darüber ist man enttäuscht. Ich halte nichts davon, den Standort Deutschland deswegen in Grund und Boden zu reden. Wir haben extreme, dessen sollten wir uns bewusst sein, wir haben extreme, auch lang aufgebaute, riesige Vorteile hier von der Ausbildung bis hin zu den politischen Rahmenbedingungen. Auch die Infrastruktur ist eben gar nicht so schlecht, dass man hier nicht arbeiten kann. Es geht hier um Veränderungen an der Spitze sozusagen. Da ist eine breite Basis darunter, die noch funktioniert, die auch gut funktioniert. Es geht hier darum, um Veränderungen an der Spitze, das heißt also neue Technologien, Weiterentwicklung, mithalten bei Entwicklungen in der Welt. Es geht ja auch bei den Unternehmensentscheidungen zurzeit nicht darum, dass ein ganzes Unternehmen aus Deutschland abwandert und woanders hin nach Amerika geht, sondern es geht ja immer um die aktuell anstehenden Investitionsentscheidungen. Das sind ja immer ganz kleine Teile eines Unternehmens. Und in der Tat stellen wir ja fest, dass zurzeit eben viele dieser aktuellen Inflationsentscheidungen eher zugunsten anderer Standorte, gerade auch der USA, gefällt werden. Und das ist nicht gut, Aber das heißt nicht, dass deswegen der Standort hier nicht funktioniert. Es muss nur einfach wieder als Aufgabe der Politik angesehen werden. Ich glaube, das würde schon reichen, um viel von der Unsicherheit bei den Unternehmen und auch ja Unzufriedenheit schon mal abzumildern. Aktuell, wie gesagt, ist aber auch nicht viel zu sehen, was so von den Daten her eintrifft. Es gibt erste grüne Pflänzchen bei den Stimmungsindikatoren, so die sprießen so in Europa rings um uns her in den Nachbarländern, aber eben nicht in Deutschland. Es bleibt aber trotzdem davon, sollte die Weltwirtschaft dann insgesamt anziehen im kommenden Jahr, dann hat auch in jedem Fall Deutschland was davon, kann sich dann auf das Eingang hier gar nicht entziehen. Trotzdem, die Herausforderungen sind ja groß, wir können auch schnell Negativszenarien, neue Negativszenarien ausmalen, also eins davon ist dann eben Trump 2.0 und 2025 gibt es dann die Zölle. Und dann gibt es Gegenzölle aus Europa, dann versuchen andere Länder in Europa billig Waren zu verkaufen, auch wieder ein Anlass, um neue Zölle zu machen. Und diese weitere Stufe der Desintegration, die trifft eben hauptsächlich Deutschland. Es gibt erste Berechnungen, IW in Köln hat ja mal gerechnet, dass sich das Ganze dann innerhalb von 5 Jahren dann durchaus eben zu 1-2 Prozentpunkt weniger Bruttoinlandsprodukt, das heißt also weniger Wachstum, addiert. Und wenn das gleich 2025, 2026 tatsächlich so losgeht, dann wird eben die Herausforderungsliste länger. Da kann man schon auch noch ein Negativszenario aus der deutschen Entwicklung machen. Aber naja, und wenn es so kommen sollte, denke ich, dann wird die Unzufriedenheit auch anhalten. Ich hoffe und ich bin eigentlich auch ziemlich sicher, dass eine solche ja dauerhafte Diskussion um den Standort und auch das Verfolgen der Zahlen, das heißt also die mangelnde Produktivitätsentwicklung, das schwache Wachstum, die damit einhergehenden Probleme dann auch irgendwann im Staatshaushalt, dass die schon auch einen Problemdruck aufbauen, der jetzt nicht nur an Geschichten oder an anekdotischen irgendwie Erzählungen hängt, sondern oder Polemiken hängt. Wie gesagt, ich halte nichts davon, jetzt hier schlechte Stimmung zu machen wegen dieser Herausforderung. Ich bin davon überzeugt, dass die Substanz in Deutschland, auch was Unternehmertum angeht, wirklich vorhanden ist und auch was am Ende auch den politischen Willen angeht, auch die Wirtschaftsziele wieder in den Vordergrund zu stellen. Und naja, manchmal muss der Druck dann aber eben noch ein bisschen stärker steigen und ich glaube, auf dem Weg könnten wir jetzt gerade sein.
Um Wachstum ging es ja auch beim Nationalen Volkskongress in China. Das ist ja auch sowas gewesen, was jetzt ganz viel beachtet wurde. Da wurde dieses ja Wachstumsziel, wird es ja immer genannt, bekannt gegeben. Und das sollen dieses Mal oder dieses Jahr 5% werden. Und das klingt für uns jetzt ja eher üppig, ne? 5% Wachstum in Deutschland wäre ein wahres Wunderjahr wahrscheinlich. Für China ist es eigentlich gar nicht mal so doll, vor allem, weil man auch irgendwie gar keine konkreten Maßnahmen hat. Wie will man das Ganze stimulieren? Wie will man dafür sorgen, dass das funktioniert alles? Dazu kommen auch so ein paar Probleme, die hohe Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen beispielsweise, der Frust, dass das Aufstiegsversprechen aktuell anscheinend gerade für die jungen Menschen nicht funktioniert. Da ist zum Beispiel jeder 7. junge Erwachsene in China arbeitslos und viele Menschen sind auch weiterhin auf der Suche nach Arbeit und finden nichts und wenn, dann nur in Jobs, für die sie eigentlich ja überqualifiziert sind. Dazu kommt dann noch ein eher günstig bewerteter Aktienmarkt, der ist weltweit so ein bisschen hinter den Entwicklungen der anderen Märkte zurückgeblieben. Was ist denn los in China, Herr Carter? Krankt es da so langsam? Hat das Wachstum dann so langsam doch ein Ende gefunden?
Ja, China ist vor allen Dingen ein ganz faszinierendes Beispiel für wirtschaftliche Entwicklung. Und wie so oft bei solchen riesigen Entwicklungen, die ein ganzes Landes bevölkerungsmäßig immer noch mittlerweile das zweitgrößte Land der Welt ist, wie immer in solchen riesigen Entwicklungen ist es nicht schwarz und weiß. Man kann also jetzt, es ist schwierig jetzt zu sagen, China war bisher gut und jetzt ist es schlecht, jetzt geht es wieder zurück. Man muss dann differenzieren. Leider kann man dann eben nicht mehr so einfache Parolen machen, aber es ist eben so. Also das Land war ja jahrhundertelang völlig weg vom Fenster. So, seit den 70er Jahren hat man sich dann aufgemacht, diese Stellung als bittere, armes Land zu verlassen und im Wohlstand aufzubauen. Und dabei ist ja schon von Anfang an so eine ganz einzigartige Mischung von staatlicher Planung und von marktwirtschaftlichen Mechanismen verwendet worden, die es eigentlich so sonst nirgendwo gibt. Ja, die Partei in China ist nach wie vor für die wirtschaftliche Entwicklung verantwortlich. Also der Staat, staatliche Bürokraten und Planer. Und für diese erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung in den letzten Jahren lassen sich die Menschen dann die damit verbundenen Einschränkungen dann auch gefallen. Ja, die Einschränkungen der politischen Freiheit zum Beispiel. Das heißt also überall dort, wo es der Partei in gesellschaftlichen und politischen Fragen zu weit geht, ja, da hat sie einen Daumen drauf. Das haben wir gerade in den jüngsten Vergangenheit haben wir das häufig erlebt. So, 50 Jahre lang hat dieses Rezept hervorragend funktioniert. Aber es ist eben eine irre schwere Aufgabe, die Entwicklung eines so großen Landes, einer so großen komplexen Volkswirtschaft eben weiter zu steuern. Bislang war es ja auch deswegen noch nicht so schwer, weil es ja vor allen Dingen auch an die Nachahmung ging. Also Industrie zu aufzubauen, Industrieproduktion aufzubauen für die Welt, auch mit Technologien, die schon da waren. Und das war sehr erfolgreich. Das hat China ja einen gewissen Wohlstand auch eingebracht. China hat jetzt ein Pro-Kopf-Einkommen von etwa 30% des westlichen Wohlstands erreicht. Das ist ein toller Erfolg. Aber es ist eben immer noch eine Lücke von 70% da. Und das heißt, dass da eben noch viel zu erwartet wird, auch von der Bevölkerung. So, und allein mit der Industrieproduktion geht es eben nicht auch vom Wohlstand her viel weiter. Jetzt muss das Land umgebaut werden, hin zu Innovationen, zu neuen Produkten, eigenen Produkten, neue Märkte, mehr Konsum auch im eigenen Land. Wir haben viel zu große Überkapazitäten, was diese einfache Industrieproduktion angeht. Und diese Schwelle ist sehr schwierig zu überschreiten und ausgerechnet an dieser Schwelle gibt es dann noch neue Schwierigkeiten, die passieren halt immer mal in der wirtschaftlichen Entwicklung, auch im Westen. Da ist jetzt in China die Immobilienkrise, die nicht angegangen wird. Da sind eben diese Überkapazitäten im Bereich von Infrastruktur, im Bereich vom Bausektor, im Bereich der Industrie. Und dann ist da die demografische Entwicklung, die eben auch näher gekommen ist. China schrumpft eben von der Einwohnerzahl her stärker als jedes andere Land in kommenden Jahrzehnten. So, und ausgerechnet auch in dieser prekären Situation ändert jetzt die Partei auch auf einmal ihre Ziele. Das ist was wir in den letzten zwei Jahren staunend wahrgenommen haben. Der gegenwärtige Ministerpräsident Xi sagt eben, dass es eben nicht nur Wachstum ist, was zählt, sondern dass in China eben auch andere Maßstäbe als gerade natürlich im Westen gelten. Da ist eine gerechte Verteilung, was genauso wichtig ist. Jetzt kommt neu, auch jetzt gerade auf dem Parteitag, Umwelt- und Klimaschutz viel, viel stärker dazu. Und da kommt auch dazu, dass man gerade den Digitalunternehmen eben nicht so viel Macht geben möchte. Also gesellschaftliche Ziele, die alle auch im Westen ja diskutiert werden. Das heißt also überall ja da ja auch als Fehlentwicklung durchaus gesehen wird, aber eben anders angegangen werden. In China hat jetzt die Partei den Griff um die Wirtschaft deswegen angezogen. Die Firmen auf der einen Seite eingeschränkt, hier neue politische Ziele aufgestellt. Dann gibt es neue Konzepte von Eigenversorgung, die ausgerufen worden sind. Das sind alles Eingriffe zu Lasten des Wachstums in China. Ja, da sind einfach jetzt so viele Bälle in der Luft, dass es eben schwierig ist zu sagen, welcher davon runterfällt. Die Partei will sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Und bei denen für die, was sie für China wichtig ansieht bei der Entwicklung. Das kostet aber jetzt gerade sehr viel Wachstum. Ja, weniger Wachstum kann in China dann schon die Bevölkerung unruhig werden lassen und die gesamte politische Stabilität bedrohen. Das schwingt immer auch bei der chinesischen Partei im Hinterkopf mit. Das ist also schon so ein prekäres Gleichgewicht, wie in vielen anderen Ländern auch. Ich fürchte schon, dass eben das Wachstum auch in China von den meisten Menschen eingefordert wird und deswegen der nächste chinesische Schritt in China der Politik vielleicht dann doch wieder ein Konjunkturprogramm sein, was eben bisher abgelehnt wurde, weil man sagt, nein, nein, wir wollen gar nicht mehr so viel wachsen, wir wollen eben eher die gesellschaftliche Entwicklung voranbringen. Also, man kann jetzt nicht den Stab über China brechen, aber die Schwierigkeiten und Herausforderungen nehmen zu. Wem sagen wir das? Bei uns ja auch so. Aber China wird sich halt auf seine eigene Weise weiterentwickeln.
Jetzt war es ja so, Sie haben es eben auch schon angesprochen, dass gerade in den vergangenen Jahren ja ich nenne es mal so Infrastrukturmaßnahmen auch ganz viele da waren in China, also Wachstumsprogramme schlussendlich, die auch staatlich unterfüttert waren. Da wurden Staudämme gebaut, es wurden moderne Bahnstrecken gebaut, es wurde alles mögliche an Infrastruktur ausgebaut. Das scheint aber jetzt so langsam alles fertig zu sein. Also es gibt nicht mehr so viele Infrastrukturprojekte in der Größenordnung, die man umsetzen könnte. Und man könnte sich natürlich schon fragen, wie sehr war denn dieses ganze Wachstum der vergangenen Jahre von diesen Maßnahmen getragen und wie lange kann man das noch finanzieren in den chinesischen Staatskassen?
Naja, alles zu seiner Zeit. Also die bisherigen Schwerpunkte der Wirtschaft haben ja ihre guten Dienste geleistet. Aber es ist richtig, diese bisherigen Säulen des Wachstums nach objektiver Einschätzung von solchen Entwicklungsprozessen von ganzen Ländern, diese bisherigen Säulen, das war Infrastruktur, Wohnungsbau, Industrieproduktion, die haben jetzt ausgedient und müssen dünner werden. Von allem haben die Chinesen jetzt zurzeit zu viel Kapazitäten. Und jetzt, ja, entweder entwickelt man die neue Dienstleistungsbranchen, also insbesondere die Digitalwirtschaft, ja, das ist ja die neue Richtung, die Dienstleistungsbranchen nehmen. Oder, und am besten beides, und man erhöht damit die Konsumbereitschaft auch im Land, was allerdings schwierig ist, weil die Leute eher verunsichert sind wegen den ganzen Herausforderungen jetzt gegenwärtig. Ja, und ich kann mir vorstellen, also für die Partei, für diejenigen, die da planen, muss sich das zurzeit so ein bisschen anfühlen wie ein Pudding an die Wand nageln. Ja, also entweder man verbessert Innovation und Wachstum, wenn man weiter die Unternehmen machen lässt, dann kriegt man aber ähnliche Entwicklungen wie im Westen. Also Ungleichheit im Einkommen, da hat man Monopolunternehmen mit viel Macht und dann geht der Umweltschutz ja dann doch eher schleppend voran. Oder man schreibt eben der Wirtschaft wieder vor, was sie zu tun hat. Dann läuft man aber Gefahr, dass eben erstmal das Wachstum natürlich hinten runterfällt. Das erleben wir ja gerade. Und vor allen Dingen auch, dass man Fehler macht. Große Fehler, die man hinterher auch benennen kann. Wir denken nur an die Covid. Strategie, die hinterher betrachtet ja viel zu hohe Kosten hervorgerufen hat. Oder riesen Investitionsruinen, die dann irgendwo rumstehen. Das ist ja häufig das Problem, wenn der Staat zu viel Planung macht. Also da sieht man so ein bisschen, dass es eben auch sehr herausfordernd ist. Und das hat der Ministerpräsident ja, ich glaube, im letzten Jahr bei einer Rede deutlich gemacht. Es kommen große Herausforderungen, hat, glaube ich, sogar auch von harten Zeiten gesprochen für China, die auf China zukommen.
Ja, und da muss man sich aber doch auch fragen, wie kommen sie denn jetzt aus diesen zahlreichen Krisen raus und aus diesen Herausforderungen, die sie da haben, einfach ja wegleugnen, das scheint ja nicht zu funktionieren und einen echten Plan konnte man jetzt ja beim Volkskongress auch nicht feststellen. Da wurden zwar Ziele ausgegeben, aber am Ende des Tages muss man dann ja abwarten, was dann daraus wird und die Wiederwahl von Donald Trump jetzt im Herbst, wenn sie denn tatsächlich passieren sollte, die wird die chinesisch-amerikanischen Beziehungen ja auch nicht gerade mit neuem Leben befeuern, sondern da droht ja eigentlich weiteres Ungemach. Wie schaffen die Chinesen das? Wie kommen sie raus aus den ganzen Problemen, die sie da jetzt haben?
Also wie gesagt, China wird seinen eigenen Weg gehen. Ich glaube, dass der am Ende der Wunsch der Menschen nach mehr materiellem Wohlstand sehr groß ist, wie in allen Gesellschaften und eben auch sehr wichtig ist, ob sich da die Partei dem entziehen kann, bin ich mir sicher. Also ich glaube, ich rechne eher damit, dass es dann doch nochmal Konjunktur- und wachstumsankurbelnde Pläne geben wird. Und ist auch klar, in so einem Verlauf von solchen innenpolitischen Herausforderungen sind viele außenpolitische Konflikte vorstellbar. Gerade eben, wenn es im Inneren nicht so gut läuft. Und da müssen wir einfach auch demütig sein. Sowas kann man nicht prognostizieren. Das muss man beobachten. Das weisen selbst Historiker weit von sich, dass man aus der Vergangenheit oder aus solchen Analysen, wie es jetzt gerade läuft, eben ableiten kann, wie es dann in der Zukunft ausschaut. Ja, für die Kapitalanlage, und das ist ja eigentlich unser Blickwinkel, kann das nur bedeuten, ja, dass man China schon eher mit einer angezogenen Handbremse betrachtet jetzt, bevor man eben sieht, wohin das Land in den nächsten Jahren steuert. Vielleicht erholen sich zwar die Aktienmärkte jetzt erstmal taktisch, sind ja sehr eingedampft gewesen jetzt in den letzten ein, zwei Jahren. Aber vor allen Dingen ist es eben so, dass wir jetzt gerade wieder erlebt haben, wo sich eben die Politik in der Weise wie in China in die Wirtschaft einmischt. Und sei es auch als sogenannter wohlmeinender Diktator, ja, der ja nur das Beste möchte für das Volk. Ja, aber wo eben diese Einmischung so groß ist, da sind eben die politischen Risiken, dass gestern was gegolten hat, was morgen nicht mehr gilt, enorm. Und das ist für Investitionen natürlich Gift. Deswegen eher ein bisschen vorsichtig, wobei man natürlich sagen kann, dass es auch in China einzelne Branchen und Unternehmen geht, die sehr gut sind und auch sehr gut in Portfolios hineinpassen. Aber da ist eben diese Arbeit, dass man ständig gucken muss und ständig einwerten muss, was bedeutet das, was gerade passiert, und muss man ein bisschen vorsichtiger werden und dann eher verkaufen, dass man als dieses aktive Bearbeiten dieser Investments, das ist sehr, sehr wichtig.
Zum Schluss, auch wenn wir jetzt schon ein bisschen länger sind als sonst, aber wir haben uns halt mit China ein sehr großes Thema, glaube ich, heute nochmal rausgesucht, das auch öfter mal in Fragen per E-Mail kam, wie sieht es eigentlich in China aus in der nächsten Zeit. Zum Schluss möchte ich aber nochmal zurückkehren zum Anfang, denn da hatten wir es ja vom Höchststand im DAX und das geht ja eigentlich zu kurz, denn wir hatten ja auch noch andere Höchststände zu verzeichnen, über die haben wir jetzt noch gar nicht groß gesprochen, nämlich einmal im Gold. Der Goldpreis hatte einen neuen Höchststand und bei den Kryptowährungen, da stehen wir ja auch ziemlich weit oben. Wie sieht es denn da eigentlich aus, apropos Höchststände und Einstieg und was man sich alles für Gedanken machen könnte?
Ja, alles natürlich wieder Themen für einen eigenen Podcast, deswegen vielleicht nur ganz kurz in der Einschätzung. Bei Gold scheint sich gerade neues Regime herauszubilden. Regime heißt, dass die alten bisherigen Regeln nicht mehr so richtig gelten. Das sind insbesondere Zusammenhänge mit dem US-Dollar und mit den Zinsen. Es scheint so zu sein, dass es neue Nachfragekomponenten nach Gold gibt. Man hat ja mal geglaubt, man braucht Gold gar nicht mehr, insbesondere aus Währungsgesichtspunkten her. Jetzt ist es genau umgekehrt, die Notenbanken kaufen Gold. Das ist ein Grund dafür, dass eben der Preis so stabil ist. Auch hier muss man erstmal die Inflation abziehen. Also so stark ist der Preis dann auch nicht so gestiegen. Aber es muss ja irgendwo herkommen, diese Nachfrage. Und die kommt sehr stark aus dem Zentralbankbereich. Insofern muss man analysieren, was dahinter steckt. Kommen natürlich Kandidaten in Blickfeld. Das ist Geopolitik und auch die Inflationsangst. Also das könnte sein, dass da die Gleichungen für die nächsten Jahre neu geschrieben werden müssen. Ja, und Krypto, kein Wunder. Also wenn die Finanzindustrie jetzt eben breite Möglichkeiten bereitstellt, Bitcoin zu kaufen über die neuen Instrumente, über ETFs, dann ist erstmal mit einer sehr starken Ausweitung der Nachfrage zu rechnen, natürlich. Es kann sein, dass wir hier immer noch im Bereich sind wir in einer gigantischen Nachfrageausweitung und damit eben auch einen starken Anstieg. Bleibt aber so, wie im Prinzip ja auch beim Gold, ähneln sich ja die beiden Anlagemöglichkeiten. Die absolute Menge des Anlagegegenstandes, ob es Bitcoin ist oder Gold, ist schwierig veränderbar. Die ist mehr oder weniger konstant, sodass der Preis ausschließlich von der Nachfrage abhängt. Und gerade in den kurzfristigen oder in den Dingen, die neu sind, und Bitcoin ist neu, ist die Gefahr, dass die Herde abrupt ihre Richtung ändert, in 3 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren, natürlich größer als bei einer Anlagemöglichkeit, die aus den letzten Jahrhunderten bekannt ist, wenn nicht sogar noch viel weiter zurück, wie Gold. Und dessen muss man sich immer bewusst sein, dass eben diese Preisveränderungen bei Bitcoin eben stärker sind. Im Gegensatz zu Gold kann ich jetzt bei Bitcoin eben wirklich kaum Nutzen feststellen. Die Transaktionsmöglichkeiten, zumindest wenn sich jeder anwenden wollte, bei Bitcoin funktionieren eben nicht. Und ansonsten kann man mit dem Eintrag in die Blockchain-Rolle nichts anfangen. Deswegen wird eben diese vielbeschworene Volatilität bei Bitcoin bleiben. Aber es hängt eben ausschließlich von der Größe dieser Herde ab, die sich da in Bewegung setzt.
Ich sehe schon. Das sind beides vielleicht nochmal Themen, die wir auch nochmal in der einen oder anderen Folge tiefer legen sollten, denn da kann man sicherlich noch ein paar mehr Worte drüber verlieren. Ja, ich würde sagen, wir machen trotzdem den Sack für heute mal zu, den Goldsack sozusagen für heute mal zu, denn wir sind schon bei 40 Minuten angekommen. Das ist viel länger als sonst, aber wie gesagt, wir haben das Thema China aufgenommen. Und wenn Sie auch mal Fragen haben oder ein Thema vorschlagen wollen, dann schreiben Sie uns doch auch ganz einfach eine E-Mail an podcast@dk.de oder kommentieren Sie unter dem Video auf YouTube oder unter unseren Social Media Posts, dann sehen wir das auch. Wir freuen uns auch über Bewertungen bei iTunes, da können Sie ein paar Sterne hinterlassen, das geht ganz einfach. Oder noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn Sie auch einen kleinen Kommentar da lassen, den lese ich auf jeden Fall auch. Das war's von uns für heute, machen Sie es gut und bis bald. Tschüss!
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.